guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, einmal mehr, der ideologische Staubsauger auf 104,8 MHz. Die heutige Sendung steht unter dem Titel Ressentiment und Fortschritt. An halbwegs aktuellen Beispielen, im Gegensatz dazu, dass sich Sachzwang FM normalerweise nicht an Tagespolitik vergreift, soll trotzdem am aktuellen Stand des allgemeinen Bewusstseins der öffentlichen Ideologie, vor allem hier in Deutschland, einmal dargelegt werden, wo der prinzipielle Unterschied zwischen dem, was man links nennt und dem, was definitiv rechts ist, besteht. Wir haben dazu vier Beiträge. Zunächst einmal ein kurzer Vortrag von Joachim Bruhn in der ersten Viertelstunde mit dem Thema
Zum Begriff des Kommunismus nach dem 11. September.
Danach ein sehr interessanter Aufsatz von Uli Krug. Der ist betitelt
Anti-Imperialismus und Anti-Amerikanismus. Warum der Vietcong nichts für die deutsche Friedensbewegung kann.
Als drittes noch eine kurze Note zum Thema
Von Stammheim nach Guantanamo Bay. Krieg der Guerilla, Friede dem Dschihad.
Und schließlich ein Aufsatz von Tjark Kunstreich.
Grenzfälle, die neue Friedensbewegung als kollektive Psychose.
Wenn man nicht weiß, womit anfangen, fängt man eben mit Lenin an. Und mit Lenins einzig lesenswerten, also heute noch lesenswerten Aufsatz mit dem Titel Die drei Quellen des Marxismus. Lenin bestimmt in diesem Aufsatz 1906 die drei Quellen des Marxismus, eben wie bekannt als das Erbe aus der hegelischen Rechtsphilosophie, die Kritik der englischen und französischen Nationalökonomie und als drittes den französischen, aber auch dann auch britischen revolutionären frühen Urkommunismus. Jetzt ist es, ohne in eine große Diskussion einzusteigen, wie die Intellektuellen nach 68 den Marxismus, kaum dass sie ihn entdeckt haben, schon wieder ruiniert haben, bestimmt ein ganz zentraler Grund, dass in all den intellektuellen Diskussionen über Marx und den Marxismus immer nur von zwei Quellen des Marxismus die Rede gewesen ist, nämlich von der deutschen idealistischen Philosophie und von der englischen bürgerlichen Nationalökonomie. Man hat sozusagen den ganzen Ur- und Frühkommunismus einfach aus der Konstitution des revolutionären Materialismus verdrängt. Man hat es getan, um aus dem Marxismus von Anfang an eine Ideologie der Intellektuellen zu machen, eine Theorie der Politik der Intellektuellen. Warum wurde diese dritte Quelle, der revolutionäre Urkommunismus und Frühkommunismus, verdrängt und durchgestrichen? Er wurde deswegen verdrängt und durchgestrichen, weil dieser Frühkommunismus ausgeht von einer Evidenz revolutionärer Vernunft. Der Satz, worin sich nach Marx der Kommunismus begrifflich und praktisch zusammenfasst, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, ein Satz, der ein System der freien Synthesis ohne Zwang möglich macht, dieser Satz ist nicht entstanden aus einer kritischen Rezeption der deutschen idealistischen Philosophie und er ist auch nicht entstanden aus einer Kritik der bürgerlichen Nationalökonomie englischer oder französischer Prägung. Er ist entstanden aus dem proletarischen Naturrecht der Handwerker, der reisenden Schneider, wie der Wilhelm Weitling einer war, der 1842 sein Buch schreibt, Garantien der Harmonie und Freiheit, wo die Evidenz des revolutionären Naturrechts, die Evidenz dessen, dass alle Menschen gleich sind, aber in dieser Gleichheit erst das Recht der vollen Verschiedenheit haben, formuliert wird. Es sind diese revolutionären urkommunistischen Handwerker, die den intellektuellen Marx damit beauftragen, das kommunistische Manifest zu schreiben und die ihm diesen Auftrag zu entziehen drohen in dem Augenblick, wo Marx, wir haben ja gehört, er war ein versoffener Nachtarbeiter, wo Marx mit diesem Auftrag nicht rechtzeitig zu Rande kam. Wenn man jetzt mal als ein Kriterium nimmt, der Marx-Rezeption nach 68, was aus diesen revolutionären Frühkommunisten geworden ist, dann wird man feststellen, dass in 95% der deutschen intellektuellen Literatur nach den SDS-Zeiten diese dritte Quelle des revolutionären Materialismus nicht vorkommt, durchgestrichen ist und dass diese Literatur von Elmar Altvater angefangen samt und sonders auf den Müll der deutschen Ideologie gehört. Der Zusammenhang dieser These oder dieser kurzen Ausführung, die man auch weiter nachher in der Diskussion begründen könnte, mit dem Thema des 11. September liegt sozusagen auf der Hand. Denn wenn die Evidenz des proletarischen Naturrechts, wenn die Evidenz der kommunistischen Maxime, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, die erst einen kategorischen Imperativ begründet, wonach alle Verhältnisse umzuwerfen sind, die und so weiter. Wenn man das streicht, dann macht man aus dem Marxismus eine Theorie der Intellektuellen und eine Ideologie der Politiker. Diese Intellektuellen und diese Politiker waren es, die die verschiedenen Versuche einer internationalen Bewegung des Proletariats sowohl in einem ins Leben gerufen haben, wie zum anderen sabotiert und zerstört haben. Internationalen sind allesamt Opfer geworden einer politisierenden Klasse von Intellektuellen, die sich als Gegenelite zur herrschenden Macht aufgespielt und dargestellt hat. Ich will jetzt nicht die Geschichte des 4. August 1914 beschreiben und ich will auch nicht den Verrat beschreiben, den die deutsche Sozialdemokratie am Gedanken des internationalen Klassenkampfes begangen hat. Schon damals allerdings ging es auf eine merkwürdig verschobene Weise um genau das Thema, das wir am 11. September diskutiert haben, zu diskutieren haben. Die deutsche Sozialdemokratie begründete ihre Kriegsbereitschaft und begründete ihre Falklandsverteidigung und begründete ihren Burgfrieden damit, dass die Zivilisation des deutschen Kaiserreiches gegen die aus Russland herbeirückenden asiatisch-barbarischen Horden zu verteidigen sei. Man führe nichts anderes mit dem Ersten Weltkrieg als einen Verteidigungskrieg gegen die asiatische Despotie. Ich erzähle das nur, das zu kritisieren ist überflüssig, weil jede Lüge an sich substanzlos ist. Aber dieses Thema von Verteidigung der Zivilisation gegen die Barbarei kehrt eben in allen linken kommunistischen Kriegsdiskursen wieder. Und es kehrt natürlich dann mit ungeheurer Macht wieder am Vorabend und mitten in den ersten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Und dieser Zweite Weltkrieg, das möchte ich nun mit ein, zwei Zitaten aus der Zeit kurz belegen, zeigt, dass eine kommunistische Bewegung, die auf die Evidenz der sittlichen Vernunft pfeift, die ein Opfer, eine Beute ist von politischen Manövern, von Opportunisten, von Pragmatismus, dass diese politische Bewegung unfähig ist, die Kriegsfrage anders darzustellen und anders zu diskutieren, als es die überwiegende Mehrheit nicht nur der deutschen Öffentlichkeit, sondern auch ihrer scheinbaren Opposition am 11. September getan hat. Möchte, ist die Geschichte zwischen 1939 und 1941. Die Geschichte beginnt 1939 mit dem Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes und sie endet 1941 mit dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion. Der äußere Rahmen der kleinen Geschichte, die ich erzählen möchte, spielt eben zwischen dem Hitler-Stalin-Pakt 1939, am 1. August glaube ich, und dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion. Und sie beginnt damit, dass Ribbentrop, der Nazi-Außenminister, nach Moskau fährt zur Unterzeichnung dieses Vertrages und dort also mit dem Genossen, Volksgenossen Molotow einen längeren Toast austauscht und es werden Reden gehalten und einige dieser Reden von Molotow werden dann von der deutschen Luftwaffe in französischer Übersetzung über den Linien der französischen Armee in Elsass-Lothringen in den Vogesen abgeworfen, um die Kampfmoral der französischen Soldaten, um ihren Verteidigungswillen, um ihre Bereitschaft der Nazi-Armee zu widerstehen, zu unterwandern. Das nennt man dann revolutionären Defätismus. Und ich möchte aus einer dieser Flugzettel, die sehr zahlreich sind, die Nazis haben das tatsächlich über ein Jahr lang systematisch gemacht, möchte ich vielleicht mal eine Passage vorlesen und vielleicht wird euch das eine oder andere, was dessen, was hier gesagt wird, bekannt vorkommen. Es heißt hier zum Beispiel in einem von diesen Flugblättern aus der Rede Molotow: Wenn man von den europäischen Großmächten spricht, so befindet sich Deutschland heute in der Lage eines Staates, der die schnellste Beendigung des Krieges und den Frieden anstrebt. England und Frankreich aber, die gestern noch gegen die Aggression stritten, sind für die Fortsetzung des Krieges und gegen den Abschluss eines Friedens. In der letzten Zeit bemühen sich die regierenden Kreise Englands und Frankreichs, sich als Kämpfer für die demokratischen Rechte der Völker gegen den Hitlerismus auszugeben. Wobei die englische Regierung erklärt hat, das Ziel des Krieges gegen Deutschland bestehe angeblich nicht mehr und nicht weniger als in der Vernichtung des Hitlerismus. Es ergibt sich also, dass die englischen und mit ihnen auch die französischen Kriegsanhänger gegen Deutschland so etwas wie einen ideologischen Krieg erklärt haben, der an alte Religionskriege erinnert. Jedenfalls ist unter ideologischer Flagge gegenwärtig ein Krieg von noch größerem Ausmaß und noch größerer Gefährlichkeit für die Völker Europas und der ganzen Welt angezettelt. Für einen derartigen Krieg aber kann in keiner Weise eine Rechtfertigung gefunden werden. Man kann die Ideologie des Hitlerismus, wie auch jedes andere ideologische System, anerkennen oder ablehnen. Das ist eine Sache der politischen Anschauung. Doch wird jedermann begreifen, dass man eine Ideologie nicht mit Gewalt vernichten, dass man ihr nicht durch den Krieg ein Ende bereiten kann. Daher ist es nicht nur sinnlos, sondern auch verbrecherisch, einen Krieg wie den Krieg für die Vernichtung des Hitlerismus zu führen, der drapiert wird mit der falschen Flagge eines Kampfes für die Demokratie. Dann könnt ihr jetzt noch endlos weiter vorlesen. Es wird auch immer schlimmer, dass eben der imperialistische Charakter dieses Krieges klar vor Augen steht und dass also die Verteidigung der bürgerlichen Demokratie gegen den Nazifaschismus sowieso sinnlos sei. In dieser Diskussion wird nebenbei auch von Molotow behauptet, dass Deutschland als eine proletarische Nation, die zu spät gekommen ist, sich zu Recht gegen das plutokratische Weltsystem des British Empire auflehnt. Das sind alles genau die Diskussionen, die, wenn auch bei anderen Anlässen, in der Gegenwart weitergeführt werden. Zwei Jahre später, nach dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion, ändert natürlich der Krieg plötzlich seinen Charakter. Und er wird ein antifaschistischer Bündniskrieg, den die Sowjetunion gemeinsam mit den bürgerlichen Demokratien gegen den Hitlerfaschismus führt. Und zwei Jahre nach Beginn dieses Krieges erklären die Stalinisten in Moskau die Kommunistische Internationale für aufgelöst. Das ist der Zusammenhang zwischen Verlust jedes Kriteriums für die unmittelbare Evidenz des kategorischen Imperativs einerseits, für die Transformation eines revolutionären Materialismus in eine Ideologie der Intellektuellen und in eine Ermächtigung für Politiker, die als Politiker an der Spitze einer kommunistischen Weltbewegung den Charakter von Kriegen definieren, gerade so, wie es ihnen passt. Und damit auch die Differenz von Kultur und Barbarei, von bürgerlicher Gesellschaft und negative Aufhebung dieser Gesellschaft durchstreichen. Thank you. und dann komme ich zum Schluss, auf die Frage, was hat sich mit dem 11. September geändert und was nicht. Es hat sich eigentlich nichts geändert, was nicht seit der Zerstörung der ersten Internationale durch die Politiker der Fall gewesen wäre. Es hat sich nichts geändert, außer vielleicht der immer größer werdenden Bereitschaft, sich um die Einsicht in die Gebote des kategorischen Imperativs und damit um das Mitleiden mit den Opfern zu betrügen. Und wenn wir diesen Zeitkern der Wahrheit uns im Kommunismus annähern wollen, dann heißt das auch, einen historischen Rückgriff zu machen auf diese dritte Quelle des revolutionären Materialismus und aus diesem historischen Rückgriff den Nerv der Kritik als eben, wie schon verschiedentlich gesagt, als den kategorischen Imperativ uns zurückzuerobern.
Wenn ein waschechter deutscher Antiimperialist wie Horst Mahler den Vietnamkrieg und den palästinensischen Terrorismus in einem Atemzug als sein nationalrevolutionäres Erweckungserlebnis bezeichnet, dann ist das in seiner Vorstellungswelt von der Weltherrschaft des judäo-amerikanischen Imperiums sicher schlüssig. Völlig daneben gehen jene Einwände, die den Nazis eine Art Diebstahl an traditionellem linken geistigen Eigentum vorwerfen. Klarzustellen wäre vielmehr, dass die Gleichsetzung der Fedayeen mit dem Vietcong letzterem bitteres Unrecht antut. Schließlich kämpfte der Vietcong, wie autoritär und erziehungsdiktatorisch auch immer, gegen den Traditionalismus im eigenen Land, gegen patriarchale Abhängigkeitsverhältnisse, überkommene Glaubensvorstellungen und für Alphabetisierung, medizinische Versorgung, Wohnungsbau und Anerkennung des Subjektstatus der Frau. Die PLO und ihre Vorläufer hingegen kämpften gegen den Fortschritt, den vielmehr noch als die zaghaften Reformversuche des Osmanischen Reiches bzw. des Britischen Empires die jüdischen Siedler repräsentierten. Und sie kämpften für die Reinheit der islamischen Kultur. Werden dennoch der Vietcong und die PLO nicht nur vom offenen Nazi, sondern vom durchschnittlichen Linken in einen Topf geworfen, so ist das ein deutliches Indiz dafür, dass ihrer beider Antiimperialismus ein und demselben Geisteszustand entspringt, jenem, den Sigmund Freud Kulturfeindschaft genannt hat. Die Leichtigkeit, mit der jener Linke heute auf den sozialistisch-fortschrittlichen Impetus verzichtet, also die nationalsozialistische Gestaltung sogenannter antiimperialistischer Staaten, wie die entsprechende Praxis sogenannter nationaler Befreiungsbewegungen affirmiert, lässt auch die Solidaritätsbewegungen vergangener Tage in einem anderen Licht erscheinen. Schon damals ging es weniger um Vietnam als vielmehr gegen die USA. Darin war die Rote Armee-Fraktion tatsächlich eine tragische Avantgarde. Sie formulierte den insgeheimen Konsens des Nachkriegsdeutschlands als Programm eines bewaffneten Kampfes gegen dieses Deutschland. Als Ulrike Meinhof 1965 Churchill mit Hitler und Dresden mit Auschwitz gleichsetzte, sprach sie laut aus, was die übergroße Mehrheit nur raunte. Wenn heute linke Verlautbarungsorgane die Friedenskräfte dazu aufrufen, sich hinter die Baath-Partei zu stellen, die Illustrierte Stern dem selbstherrlichen, grobschlächtigen, gebieterischen Amerika, das Schicksal der Erde, die Verantwortung für das Leben künftiger Generationen nicht schert, die Freundschaft kündigt und das rechtsextreme Aktionsbüro Widerstand Nord in einem Flugblatt pamphletiert, dass der Irak deutsche Solidarität verdiene, weil, siehe Dresden, wir Deutschen die ersten Opfer des amerikanischen Größenwahns waren. Dann formulieren sie alle drei den offiziellen gesellschaftlichen Konsens und das außenpolitische Programm der Berliner Republik. Das ist dem Traditionsantiimperialisten, der den guten Zeiten des Vietcong nachtrauert, vielleicht peinlich. Seiner Fixierung auf die USA als der Bestie unter den Staaten tut das dennoch keinen Abbruch. Weder merkt er, dass der Verweis auf die ökonomischen Interessen, die die USA möglicherweise mit dem Sturz des Baath-Regimes in Bagdad auch verfolgen, ihn nicht aus der Klemme deutscher Ideologie befreit, sondern dass er mit der Gegenüberstellung von verwerflichem, merkantilen Eigennutz und demzufolge erstrebenswerter, zweck- und interesseloser Gesinnungsethik Richard Wagners mordlüsternes Diktum nachplappert, Deutsch sei eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun. Noch traut er sich etwas gegen die Antikriegspropaganda zu sagen, die, indem sie de facto für das Hussein-Regime wirbt, für eine nur durch pathologischen Antisemitismus noch zusammengehaltene Gesellschaft wirbt, dem historisch engsten Verbündeten Nazi-Deutschlands und aktuellem Verwalter und Modernisierer des deutschen Judenhasses zur Seite springt. Dafür muss er vergessen, was er einmal wusste oder hätte wissen müssen, über die innige logistisch-finanzielle wie ideologische Verbindung des Panarabismus in Ägypten, im Irak und nicht zuletzt in Palästina mit dem staatlichen Vernichtungsantisemitismus des Dritten Reiches, über die führende Rolle geflohener deutscher SS- und SD-Schergen in den Armeen, Geheimdiensten und der Publizistik der genannten Länder, über die arabischen und pakistanischen Kämpfer gegen den Materialismus und den Unglauben in Afghanistan. Schlagen wir uns schnell aus dem Kopf, was uns am sowjetischen Krieg gegen den Islamismus in Afghanistan zu dämmern begann. Dass nämlich dort der überkommene linke Antiimperialismus mit seinem Bezug auf den Roten Oktober in einen offenen Krieg mit dem Imperialismus deutscher, das heißt gegenaufklärerischer und zivilisationsfeindlicher Provenienz, dem Antiimperialismus des Dschihad, geriet und ihn verlor. Auf fürchterliche Weise bestätigte sich dort die Befürchtung, die Lenin schon umtrieb, als er den nationalen Befreiungskampf in der semikolonialen Peripherie zum kommunistischen Anliegen erhob und damit eine vielleicht den Umständen geschuldete, nichtsdestotrotz verheerende Entwicklung propagierte. Auf dem zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale 1920 schärfte er zwar dem klassenbewussten Proletariat aller Länder die Pflicht ein, sich besonders behutsam und besonders aufmerksam zu den überlebenden nationalen Gefühlen in den am längsten unterdrückten Ländern und Völkern zu verhalten, betonte aber zugleich die Notwendigkeit, die Geistlichkeit und sonstige reaktionäre und mittelalterliche Elemente zu bekämpfen, und hebt nicht von ungefähr die Notwendigkeit hervor,
den Panislamismus und ähnliche Strömungen zu bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den europäischen und amerikanischen Imperialismus mit einer Stärkung der Khane, der Gutsbesitzer, der Mullahs und so weiter verknüpfen wollen.
Was die Parole der Kommunistischen Internationale
Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker vereinigt euch
zusammenleimen wollte, also Klasse und Volk, soziale und nationale Revolution, dieser Wechselbalg aus individueller Befreiung und kollektiver Regression tendiert von sich aus zum Nationalsozialismus. Nur dieser kann das an sich Unvermittelbare in ein politisches Projekt zusammenfassen, aber erst nachdem der proletarische Kampf auf bloßes antibürgerliches Ressentiment herabsank und so mit der nationalen Weltfeindschaft, ihrem Anti-Universalismus und Antikosmopolitismus zur antijüdischen Mobilisierung synthetisierbar wurde. In dieser zu sich selbst gekommenen Gestalt aber wird der Anti-Imperialismus zum Todfeind der Sowjetunion. Er wittert den verhassten Kosmopolitismus der bürgerlichen Revolutionen auch im Internationalismusgebot der sozialistischen. Dass Stalin selbst dieses Gebot verworfen hatte, änderte nichts daran, dass der narzisstische Kampf gegen Liberalismus und Materialismus sich auch und gerade gegen die Sowjetunion richtete. Das Unternehmen Barbarossa kam als antiimperialistischer Beistand für die Befreiung der Balten, Ukrainer, Weißrussen und so weiter vom jüdischen Bolschewismus daher. Durchaus nicht unsympathische sogenannte nationale Befreiungen, wie die kubanische und vietnamesische, dienen dagegen gerne als Beispiel dafür, dass nationale Unabhängigkeit und kultureller Fortschritt wie materielle Verbesserung eben doch auch zusammengehen können. Die früher oft beschworene Führungsrolle einer sozialistischen Partei im nationalen Befreiungskampf war es jedenfalls nicht, die automatisch verhinderte, dass die dem nationalen Unterfangen inhärente Barbarei in Reinkultur sich entfalten konnte. Die Gegenbeispiele sind Legion. Hoxhas Albanien, Pol Pots Kambodscha, Ceausescus Rumänien und das heute offensichtlich zum finalen atomaren Amoklauf entschlossene Nordkorea Kim Il-sungs. Aufschlussreich ist vielmehr, dass es gerade die Abtrünnigen des sowjetischen
Sozialimperialismus
waren, die den Sozialismus mit unmenschlichem Antlitz, die nationale Autarkie und die völkische Geschlossenheit praktizierten. Eben dass die vietnamesischen und kubanischen kommunistischen Parteien Agenturen des im wahrsten Sinne des Wortes sozialen Imperialismus der Sowjetunion blieben, sorgte dafür, dass das bürgerlich-emanzipatorische Programm der kubanischen und vietnamesischen Befreiungskräfte überhaupt aufgestellt werden konnte. Nicht die nationale Unabhängigkeit, sondern die übernationale Abhängigkeit von der Existenz eines zweiten Weltmarktes, dem des Comecon, ließ nationale, antikoloniale Umstürze einen Fortschritt in universalistischer Perspektive versprechen. Marx zufolge liegt der Fortschritt der bürgerlichen Epoche darin, dass personale Abhängigkeit durch die von Abstraktionen ersetzt wird. Die Befreiung vom Latifundista, ob der nun Kontraktor der United Fruit Company war oder nicht, ist in dieser Perspektive uninteressant, verdiente ihren Namen, weil sie die unmittelbare Unterdrückung durch die abstrakte Abhängigkeit von der subventionierten Nachfrage der Sowjetunion ersetzen konnte. Tatsächlich war der von der Sowjetunion geförderte Antiimperialismus in Kuba und Vietnam kein echter. Er war eurozentristisch, er missachtete die autochthonen Kulturen und bekämpfte sie. Er war auf seine Art der durch die Geschichte verlängerte Arm des bürgerlich-idealen Umsturzes weltmarktlich realer Verhältnisse. Teil einer Art von kompensatorischer Globalisierung. Der Kolonialismus hatte die traditionellen Formen der Ökonomie und der Herrschaft gründlich erschüttert, ohne im Gegenzug eine reproduktionsfähige bürgerlich-westliche Gesellschaft zu schaffen. Das antikoloniale Programm von Revolutionären des Schlages eines Ho Chi Minh war nicht die Reetablierung traditioneller Borniertheit, nicht die Verwaltung des Elends mittels antiwestlichem Vorurteil, sondern gerade das Gegenteil. Das Versäumte aufzuholen, eine westlich geprägte Rationalisierung der gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen in die Wege zu leiten. Genau deswegen war Uncle Ho eben auch kein Anti-Amerikaner, obwohl er die allerbesten Gründe dafür hätte reklamieren können, im Gegensatz zum auf Petrodollars sich stützenden Dschihadismus, der aber dennoch behauptet, dass das arabische Öl gestohlen würde. Er, Ho Chi Minh, wusste, dass eine der wenigen gelungenen antikolonialen Revolutionen die amerikanische war. Er setzte unter anderem in höflichem Briefwechsel mit Nixon immer darauf, die Amerikaner von der Ähnlichkeit seines aktuellen Unterfangens mit ihrem historischen überzeugen zu können.
Dem amerikanischen Volk möchte ich Folgendes sagen. Der ungerechte Krieg, der jetzt von der Regierung der USA im Süden unseres Landes geführt wird, hat das amerikanische Volk viel Geld und Menschenleben gekostet. Er hat das Ansehen der USA befleckt. Das amerikanische Volk muss noch energischer kämpfen, damit diesem schmutzigen Krieg ein Ende gemacht und die Ehre der USA gerettet wird und freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern hergestellt werden.
Der ideale Weltmarkt des Comecon konnte auf Dauer im Rahmen des realen Weltmarktes nicht konkurrenzfähig bleiben. Der Ruin des Staatshaushaltes der Sowjetunion war Folge dessen, dass ein ohnehin unterproduktives und damit unterakkumulierendes Segment des echten Weltmarkts auch noch den stotternden Motor eines zweiten, idealen Weltmarkts bilden musste. Das barg von Anfang an den Konkurs und mit ihm die zukünftige Unmöglichkeit nationaler Befreiung mit halbwegs humanen Resultaten, also einer Befreiung nicht von bürgerlichen Verhältnissen, sondern einer Befreiung in sie hinein. Was die realsozialistischen Austauschverhältnisse in der Peripherie im Falle Kubas und Vietnams zu verhindern halfen, das Praktischwerden antiimperialistischer Pathologie, brütete sie dafür aber im Innern aus. Die Vorstellung eines autark-autoritären Russlands, das sich seiner Kostgänger und Parasiten zu entledigen habe, das somit nicht internationalistische, sondern nationale Revolutionen fördern solle. Dem Ruin des Staates ging der schleichende Ruin des leninschen Antikolonialismus voraus. Kaum etwas dokumentiert das besser als der grundstürzende Umschwung des Verhaltens der Sowjetunion gegenüber Israel einerseits und seinen arabischen Feinden andererseits zu Beginn der 50er Jahre. Die sowjetische Ausrichtung auf säkular modernisierende Befreiungsbewegungen war 1948 Garant dafür, dass Israel gegen den Widerstand der Mandatsmacht Großbritannien entstehen und die geballte arabische Aggression überstehen konnte. Mit diplomatischer Rückendeckung sowohl der Sowjetunion als auch der USA und mit tschechoslowakischen Präzisionswaffen verhinderten die in Palästina lebenden Juden von der auf Rettung des bröckelnden Empires bedachten ehemaligen Schutzmacht zugunsten guter Beziehungen zur arabischen Welt geopfert zu werden. Dass die Sowjetunion bald darauf ignorierte, dass sie es in der arabischen Welt, insbesondere in Ägypten, in Syrien und im Irak, mit genau der Sorte von nationalen Revolutionen zu tun hatte, vor denen Lenin bereits gewarnt hatte, nämlich mit kaum nur in der Wolle gefärbten Moslembrüdern, dass sie, obwohl sie wenige Jahre zuvor selber einen Vorgeschmack vom Befreiungskampf antiwestlicher Provenienz durch die islamischen SS-Divisionen erhalten hatte, zum Helfershelfer im antijüdischen Krieg wurde, dass sie den Hitler-Stalin-Pakt diesmal als Nasser-Khrushchev-Pakt erneuerte. Genau dafür bezahlte sie in Afghanistan eine blutige Zeche und zahlt die russische Föderation in Tschetschenien immer noch weiter. Angesichts der militärischen Konfrontationen der 70er und 80er Jahre zwischen sogenanntem Sozialimperialismus und genuinem Antiimperialismus hätte man begreifen müssen, dass der Kampf der Völker, den die Dritte Internationale dem der Proletarier hinzuaddiert hatte, wesensgemäß ein völkischer ist und dies umso offener zutage trat, je mehr der zivilisierende Einfluss des krisengeschüttelten Zweiten Weltmarktes, des RGW, zurückgeht. Aber viele, die sowohl den Sturz Pol Pots durch die wahrhaft aus Gründen der Humanität gebotene vietnamesische Okkupation als auch den anti-islamischen Kampf der Roten Armee begrüßten, halten dem Feind von damals heute unverbrüchlich die Treue, schwören auf Nachhaltigkeit, sprich Autarkie, und wettern gegen den globalen Tauschverkehr, den Kulturimperialismus und den Eurozentrismus. Sie haben darin nichts gemeinsam mit einem Ho Chi Minh und sehr wenig mit Fidel Castro. Dafür umso mehr mit Gregor Strasser und Möller van den Broek, den deutschen Vorkämpfern und Vordenkern des nationalen Sozialismus und mit deren Abkömmlingen im Ungeiste, Pol Pot, Kim Il-sung und sämtlichen Ideologen und Führern der arabisch-islamischen Erneuerung. Gerade letztere genießen insbesondere die Fürsprache und Protektion des deutschen Justmilieu, dem pazifistischen Geleitschutz im islamischen Terrorkrieg gegen Liberalismus und Kommunismus. Dieses Milieu, das Kanzleramt und Außenministerium fest in seinen Händen hält, teilt die Ansicht seiner islamischen Schützlinge. Das Weltenübel als Subjekt des reinen, intentionalen Bösen sitzt in Washington und New York. Dass Tel Aviv von den deutschen Friedensfreunden nicht immer unmittelbar, sondern bisweilen erst nach größeren Operationen deutscher Gesinnungslogik in diese Aufzählung gestellt wird, ändert an der Sache nichts. Al-Qaida-Sprecher Abu Ghaid formulierte im Manifest Why We Fight America:
Amerika ist der Grund für alle Unterdrückung, alles Unrecht, alle Lasterhaftigkeit und alle Unterdrückung, die die Muslime unterjocht. Es steht hinter all den Katastrophen, die die Muslime heimgesucht haben und immer noch heimsuchen.
Wie der Dschihadist alles Elend der islamischen Welt nie auf deren geistige wie soziale Struktur selbst zurückführt, sondern auf den zersetzenden Einfluss des großen und des kleinen Satans, also der USA und Israels, so macht der gewitzte linke Anti-Amerikaner nicht den praktischen Anti-Imperialismus selbst für seine Scheußlichkeit verantwortlich, sondern ausgerechnet die, die dieser zu seinen Todfeinden erklärt hat, die US-Amerikaner. Auf diesem Mist wachsen die stereotyp wiederkehrenden Einwände. Haben nicht die USA die Gotteskrieger in Afghanistan unterstützt? Haben sie nicht den Islamisierungskurs Sadats in Ägypten toleriert? Und so weiter. Verallgemeinert geht das dann so. Sind sie nicht Hauptnutznießer einer Weltordnung, die wegen Armut und Elend die gruselige Todessehnsucht der Selbstmordattentäter, die sexuelle Paranoia der Steiniger und den religiösen Irrsinn der ungläubigen Jäger ursächlich zu verantworten hat? Nur graduell unterscheidet sich solche Scheinplausibilität vom offenen Irrsinn des Dschihadisten, des italienischen Globalisierungsfeindes oder des ex-maoistischen Tschetschenenfreundes. Auch wenn den sogenannten Fakten des gewitzten Anti-Amerikaners die reine Projektivität nicht so überdeutlich auf die Stirn geschrieben steht, wie Scharpings Fakt der von Serben gegrillten Föten, die zur Legitimation des Kosovo-Krieges herhalten mussten, oder der kollektiven arabischen Überzeugung vom Kinderkannibalismus der Juden, so stammen sie doch aus derselben seelischen Hexenküche. Gewiss haben die Amerikaner die Mujahedin bewaffnet, um die Sowjetunion zu schwächen. Gewiss hat Israel die Hamas anfangs im Gazastreifen gewähren lassen, in der damals verständlichen Hoffnung, dass sich PLO und Hamas gegenseitig neutralisieren. Gewiss haben die USA in Kyoto nicht unterschrieben, um sich nicht unter UN-Kuratel stellen zu lassen. Aber sie haben weder den Islamismus ursächlich produziert, noch die Umweltverschmutzung an sich. Jeder aber, der eine derartige Ursächlichkeit unterstellt, befindet sich in den Gefilden des Antisemitismus. Ebenso wie jene, die nach dem 11.09. Verständnis für die sozialen Ursachen aufbrachten, aber im selben Atemzug die soeben umworbenen von der Urheberschaft freisprachen und amerikanische Spuren verfolgten. Sie wiederholen, was schon die Eltern und Großeltern vormachten. Im einen den Nationalsozialismus bewundern und seinen Gegnern die Verantwortung für ihn zuschieben. Das Denken in Vorurteilen richtet sich nicht mehr nach dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten, wie Adorno an den Nachkriegsdeutschen diagnostizieren musste.
Zuweilen werden die Sieger, hier die Alliierten, zu Urhebern dessen gemacht, was die Besiegten taten, als sie selber noch oben auf waren. Und für die Untaten des Hitler sollen diejenigen verantwortlich sein, die duldeten, dass er die Macht ergriff, und nicht jene, die ihm zujubelten.
Es sind jene deutschen Muster der Abdichtung des Nationalsozialismus gegen seine Feinde, die in identischen Wendungen die Spalten so mancher Blätter hierzulande und sämtlicher arabischer Zeitungen füllen. Leider aber auch die von linken Postillen. Das Auseinanderreißen von Handlung und Konsequenz, die Kombination von Verbrecherstolz und Straffreiheitsforderung, das gerne verschwörungstheoretische Verantwortlichmachen des Opfers für das, was ihm widerfuhr, allgemein gesprochen das Verschwindenlassen einer Handlung in ihren Bedingungen, das Umwandeln des so, aber auch anders handeln könnenden Subjekts in das verantwortungsfreie Instrument einer sozialen Zwangsläufigkeit, an der aber wieder böse Mächte Schuld haben. Das geht dann gewöhnlich bis zu dem Punkt, an dem in deutscher Verdrehung nicht Mohammed Atta, sondern eigentlich George Bush das World Trade Center einstürzen ließ. Analog kommentierte beispielsweise das gemäßigte Blatt Al-Khalili den Anschlag in Bali in der typischen Mischung aus Stolz, Drohung und Verantwortungsabwehr so:
Es ist zu früh, um sagen zu können, wer verantwortlich ist. Aber das augenblicklich internationale Klima, geprägt von fehlgeleiteten, ungerechten und manchmal kriminellen Handlungen der Großmächte, legt nahe, dass so etwas hätte geahnt werden können und dass die Welt Zeuge von noch mehr solcher hässlichen Szenen und Grausamkeiten werden wird.
So grausig der Bombenanschlag von Bali jedoch wäre, so sei er doch nicht vergleichbar mit der Ausrottung der Palästinenser, die die Israelis betrieben, den Hunderttausenden Toten, die die USA dem Irak durch Krieg und Embargo verursacht hätten, oder den Tausenden von US-Bombenopfern in Afghanistan. Wie sich der Nationalsozialismus den Liberalitätsjuden herrichtete, als Verantwortlichen für die Widersprüche und Zerfallserscheinungen der Moderne und zugleich als Projektionsfläche für die seelisch wie historisch archaischen Idiosynkrasien des Antijudaismus, so richtet sich heute die auf den antiglobalistischen Hund gekommene Sozialdemokratie samt ihrer esoterischen Juniorpartner, die USA, her. Dem Anti-Amerikaner ist die empirische Politik der USA ebenso gleich wie dem Antisemiten das empirische Handeln des Juden. Alles, was überhaupt noch selektiv an Faktischem wahrgenommen wird, ordnet sich dem Vorurteil unter. Dieses aber sucht begierig nach Bestätigung. So erfahrungsunfähig der Anti-Amerikaner ist, so krankhaft neugierig ist er in seiner Suche nach geheimnisvollen Fakten. So starr wie das Vorurteil ist, so flexibel und austauschbar sind die Splitter und Fetzen, mit denen man das Vorurteil kostümiert. Was auch immer die Themen sein mögen, das Drehbuch steht vorher fest. Die Umweltverschmutzung beispielsweise wird nach dem Muster der jüdischen Brunnenvergiftung thematisiert. Amerikaner zerstören das Weltklima. Der Welthunger wird nach dem Muster der jüdischen Raffgier thematisiert. Die Amerikaner tun nichts gegen die schlechte Ernährungslage, sondern profitieren noch davon. Selbiges gilt für die Arbeitslosigkeit und die kriselnde Staatswirtschaft. Ging das mit dem Hightech und den Börsen nicht in den USA los? Die amerikanische Außenpolitik schließlich. Nun,
hinter allem steckt der Jud.
Sind sie es nicht doch selber, die die nicht abreißen wollende Kette von Massakern in der westlichen Welt anzetteln? Die CIA, der Mossad und wenn es die USA nicht direkt waren, so eben indirekt. Da sie die Welt beherrschen, die Luft vergiften, die Juden schützen, indigene Kultur und Moral untergraben, was bleibt den Terroristen dann anderes übrig, als Touristen in die Luft zu sprengen? Antisemitismus unterstellt, was er selber betreibt und vorhat, den Juden als Motiv und Praxis. Und da spricht der deutsche Anti-Amerikanismus eine deutliche Sprache von dem, was er selber gern täte, aber nicht kann und deswegen bei seinen arabisch-islamischen Schützlingen, den Erbverwaltern des Nationalsozialismus, umso mehr gutiert, protegiert und alimentiert. Der Vorwurf an die USA, dass sie ihre Kultur der übrigen Welt zwangsverordnen möchten, dass sie rassistisch und intolerant seien, dass sie allein auf Raub und Eroberung aus wären, all das beschreibt exakt die Wesenszüge des Dschihadismus. Das Ziel der islamischen Welteroberung. Das Ziel, alle Geschichte vor der angepeilten Islamisierung zu tilgen, weil sie nichtswürdig und gottlos gewesen sei. Die Überzeugung vom Herrenmenschentum der Moslems, insbesondere des Volks der Propheten. Der Hass auf nicht nur westliche Musik, Malerei und Lyrik. Und apropos Raub, der Irak soll nach landläufiger linker Meinung deswegen im Visier der USA stehen, um ihn seines Öls zu berauben. Zur Deckung von Haushaltsdefiziten, wie ein besonders ausgeschlafener jüngst meinte. Bezeichnend, dass so nicht die gegenwärtige Politik der USA gegen den Irak beschrieben wird, sondern das, was der Irak selber 1990 mit der Okkupation Kuwaits bezweckte. Genuin antisemitisch ist es, sowohl die objektive Unmöglichkeit krisenfreier Selbstregulation im System des Warentauschs, wie auch die pathogenen subjektiven Reaktionen darauf, die sich im Antiimperialismus ein geschlossenes Warnsystem geschaffen haben, einem intentional handelnden, aber seine Absichten fast perfekt tarnenden Machtzentrum zuzuschieben. Die Geheimadresse, die das Kapital angeblich haben soll, ist die Anschrift der Weisen von Zion. Von der Verantwortung für seinen Antisemitismus und den seiner Schützlinge drückt man sich dadurch, dass der angeblich terrorverursachende, elende Zustand der Welt doch wiederum von den USA verantwortet werden müsse. Die Abwehr des an sich Selbstverständlichen, dass nicht die Armut oder die Umstände Bomben legen, gilt Deutschland gar als besonders gescheit. Damit schreibt sich die schreckliche Lebenslüge der Deutschen fort, dass am Nationalsozialismus Versailles und die Arbeitslosigkeit schuld seien, also die Reparationsforderungen der Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg in letzter Instanz für die Ermordung der europäischen Juden im Zweiten verantwortlich wären. Wie sehr solche generalisierte Verantwortungs- und Gewissenslosigkeit heute deutsche Ideologie und politischen Islam eint, merken wenige Deutsche. Dafür aber hat George Bush Lunte gerochen. Warum sonst sollte er ausgerechnet den Deutschen Bundestag daran erinnern müssen, dass der Kampf gegen den Terror eben Kampf gegen Terroristen sein muss? Der Antiimperialismus ist ein Meister aus Deutschland. Die Verständnisinnigkeit, ja die kaum verhohlene Begeisterung, die insbesondere das sozialdemokratisierte, deutschfreundliche Europa dem brachialen Antisemitismus und dem zivilisationsfeindlichen Kollektivismus, wie ihn der Dschihadismus propagiert und praktiziert, entgegenbringt, lässt nur einen Schluss zu. Der antiwestliche Krieg spricht ihm aus der Seele. Im Dschihadismus, mehr noch als schon im zapatistischen Loblied auf indigenes Hinterweltlertum, findet es alle Ingredienzen des historischen deutschen Weges, wie ihn ja auch Schröder explizit propagiert. Jene Ingredienzen, die von Beginn an das ausmachen, was deutsch ist. Die Installation des Kapitalismus nicht durch, sondern gegen das Bürgertum. Konkurrenzfähigkeit ohne Krise. Frieden ohne Freiheit. Gemeinschaft statt Gesellschaft. Die Feindseligkeit gegen die Individuation. Die Verteidigung der Regression als höhere Kulturstufe. Allgemein gesagt, der Affekt gegen das Fremde, Unordentliche, Vermischende, gegen Liberalismus, Tauschbeziehungen, Abstraktheit, Kritik und Aufklärung, schließlich die selbstbezügliche Liebe zum hergebrachten, kindlichen, vorbegrifflichen, zur fraglosen Autorität. Karl-Heinz Bohrer hat recht, wenn er die historische Parallele zieht zwischen dem guten Nazi und dem heutigen Friedensfreund.
Der gute Deutsche nahm den Westen und sich selbst gar nicht als Zivilisation wahr, sondern empfand nur ziemlich unartikuliert Westlichkeit als Weltlichkeit, Oberflächlichkeit, Grausamkeit und Arroganz. Der gute Deutsche sympathisierte schon seit langem mit den Kolonialvölkern gegen die Kolonialherren, wobei vornehmlich die Briten zum Fokus seiner moralisierenden Animosität wurden, und die Amerikaner zogen bald gleich.
Dieses Ressentiment, das den genuinen Antiimperialismus zur Gänze beschreibt, wirkte in West- und Ostdeutschland untergründig, aber unausrottbar fort. War es im Westen der außerparlamentarischen Opposition vorbehalten, das offensive Bekenntnis zum Deutschtum in Form von Frieden, Ökologie und Esoterik wieder salonfähig zu machen, so amalgierte es im Osten von Beginn an mit dem verfallenden Internationalismus, gut kenntlich aber in dessen widerlichstem Programmpunkt, dem Antizionismus. Anders verhielt es sich bei den engsten Verbündeten. In beispielloser Weise tolerierten die Siegermächte die vollständige Rehabilitierung des Nationalsozialismus. Der ursprünglich als Kriegsverbrecher angesehene Mufti von Jerusalem reüssierte als Sprecher der palästinensischen Nationalbewegung ebenso wie Mein Kampf zur Pflichtlektüre. Die Führer der nationalen Revolutionen in Arabien stammten schließlich aus den Kaderschmieden des Dschihadismus, und damit trug ihr Antiimperialismus jene Züge, die aus der Mischung von Möller van den Brucks
»Das Dritte Reich«
und Hassan al-Bannas
»Industrie des Todes«
resultieren.
Das faschistische Wunschbild heute verschmilzt ohne Frage mit dem Nationalismus der sogenannten unterentwickelten Länder. Einverständnis mit denen, die in der imperialistischen Konkurrenz sich zu kurz gekommen fühlten und selber an den Tisch wollten, drückte schon während des Krieges in den Slogans von den westlichen Plutokratien und den proletarischen Nationen sich aus. ob und in welchem Maß diese Tendenz bereits eingemündet ist in den antizivilisatorischen, antiwestlichen Unterstrom der deutschen Überlieferung, ob auch in Deutschland eine Konvergenz von faschistischem und kommunistischem Nationalismus sich abzeichnet, ist schwer auszumachen.
Was hier 1959 noch Befürchtung Adornos war, ist mittlerweile Realität. Was er unter kommunistischem Nationalismus fasst, gilt für das, was empirisch unter Kommunismus firmierte. Der barbarische Sozialismus in einem Land, der aufs völkische Ressentiment heruntergekommene Begriff vom Proletariat. Zwischen ihm und dem Nationalsozialismus bestand grundsätzlich ideologische Einigkeit. Beide hassten im Namen des vorgeblich Unmittelbaren, des Volks, der Nation und der Arbeit, den gleichen Gegner, den Liberalismus. Was sie sich wechselseitig vorwarfen, ist nicht das zu sein, was sie waren, sondern Tarnformen eben jenes Liberalismus. Was der deutsche Antiimperialismus am Liberalismus hasst, ist nicht das, worauf die politische Praxis des organisierten Liberalismus im Spätkapitalismus mal mehr, mal weniger, letzten Endes aber doch hinausläuft. Auf die autoritäre Bändigung der Massen bei Kürzung ihrer staatlichen Apanage, denn das ist sein eigenes Programm. Liberalismus steht als Chiffre für die Kränkung des solipsistischen Größenwahns der in scheinbar naturgegebenen Gemeinschaften in gottgegebener Hierarchie Lebenden. Für den Einbruch des Abstrakten in die ganz und gar nicht heile Welt des Naturwüchsigen, den Sturz der alten Idole und Privilegien, der alten Geborgenheit im Schrecken, der alten Subalternität. Der faktische Kolonialismus bot dieser Sicht noch einige Respektabilität, wenn diese sich auch schon nicht auf Marx berufen kann, der
die Resultate der britischen Kolonialverwaltung in Indien
auf keinen Fall rückgängig gemacht wissen wollte. Dass aber nach dem Ende des Kolonialismus im Zeitalter des einen Weltmarktes weiterhin vom Imperialismus im Sinne von Überwältigung und Raub schwadroniert wird, zeigt, wie sehr diese Rede sich schon immer mehr auf innere Geisteszustände als auf äußere Fakten stützte. Die Vorwürfe, die die anti-westliche deutsche Überlieferung gegen den Liberalismus, will heißen Imperialismus, hegt, sind absolut identisch mit denen des Dschihadismus und des Antiglobalismus. Nur liegt der Schwerpunkt des Hasses gegen die westliche Führungsmacht, die das zersetzende Prinzip verkörpert, früher auf England, heute auf Amerika. Oswald Spengler forderte den
Kampf gegen das innere England, die unsichtbare englische Armee, die Napoleon zurückgelassen habe.
Er definierte den Liberalismus als Aufstand der großstädtischen Mächte des Geldes und des Geistes gegen Blut und Tradition, die
Hemmungen des erdverbundenen Lebens.
Er untergrabe Kulturen und Religionen, ersetze Gemeinschaft durch
formlose
Gesellschaft. Möller van den Broek sah ihn als
moralische Erkrankung,
an dem die Völker zugrunde gehen, ja,
die Selbstauflösung der Menschheit
drohe. Im Jahr 2002 klingt dasselbe dann so.
In Zusammenarbeit mit den Juden ist Amerika der Anführer des Verfalls und des Zusammenbruchs der Werte, sei es der moralischen, der ideologischen, der politischen oder der ökonomischen Werte. Es verbreitet Abscheulichkeiten und Lasterhaftigkeiten, die es mit Hilfe von minderwertigen Medien und widerlichen Lehrplänen unter die Menschen bringt.
Hätte Abu Ghaid, Sprecher von Al-Qaida, statt Juden Israel gesagt, der Beifall der No Globals, der auf Weltmaßstab angewachsenen deutschen Lebensreformbewegung, wäre ihm allenthalben gewiss. Aus diesem Hass auf den Liberalismus allerdings ergibt sich zwangsläufig eine weitere Gemeinsamkeit zwischen konservativer Revolution und islamischer Erneuerung, fanatischer Antikommunismus. Der Marxismus erscheint stets im Gefolge des Liberalismus als dessen Erbe oder Partner, resümiert Herbert Marcuse. Die Motivation der Gotteskrieger ist dieselbe, ob sie nun die Verderbtheit und internationale Schrankenlosigkeit des
Sowjetimperialismus
1980 in Afghanistan bekämpften oder die des US-Imperialismus 20 Jahre später. Hierin ist der Wahn konsequent und auf seine Art hellsichtig. Der Kampf gegen die Resultate jenes Einbruchs des abstrakten, gleichmachenden, unnatürlichen, Eigenschaften, die dem allgemeinen Äquivalent, dem generalisierten Tausch, dem Geld eignen, ist zugleich einer gegen die in dieser Form notwendig negative, emanzipatorische Gewalt desselben. Indem der Kommunismus diese unnatürliche Gleichmacherei nur in der Hinsicht zu bekämpfen bestrebt ist, als dass er sie über ihre eigene Beschränkung hinaustreiben möchte und auf den Verein freier Menschen zielt, erscheint er den Lobrednern von Unterwerfung und Entsagung als eine Art Hyperliberalismus. Das ist die Sorte Antikapitalismus, die sich in der antiamerikanischen Manie erschöpft. Solche Feindschaft gilt nicht den konstitutiven Verkehrsformen des Kapitals, nicht dem Eigentum und der Lohnarbeit, sondern der Freizügigkeit, die dieser Verkehr voraussetzt und produziert. Nicht stört sie, dass diese Freizügigkeit nur ein trügerischer Abschlag auf die Freiheit der vereinten Menschheit ist, sondern dass die eine zur Voraussetzung der anderen werden könnte. Die Effekte, die der generalisierte Tausch auf dem Weltmarkt zeitigt, Elend und Unterentwicklung, sind den autarkistischen Freunden des Kulturschutzes keineswegs ein Dorn im Auge. Im Gegenteil streben sie danach, diesen Effekten den revolutionären Stachel zu ziehen, geistiges und materielles Elend im pseudotraditionellen Gewande zu verfestigen und zu verewigen. Ihr Lob auf Armut und Dummheit, ihr Lob des Analphabetismus, ihr Lob der einfachen Ernährung und Kleidung, ihr Lob archaischer Hierarchien und sexueller Sinnesfeindlichkeit entspringt dem Hass auf den Weltmarkt an sich, auf die zwar von ihm verhinderte, aber doch allein ihm inhärente Möglichkeit einer aufgeklärten Weltgesellschaft. In diesem Sinne sind Anti-Amerikanismus und Antikommunismus ein und dasselbe. Hatten Khomeini, Afghanistan und die erste Intifada für alle sichtbar bewiesen, was es mit der
nationalen Befreiung
auf sich hat, so gab es mit dem Zerfall der Sowjetunion überhaupt kein Halten mehr. Was der echte Antiimperialismus immer schon, sei es aus Goebbels oder Pol Potts Munde, an Moskau und Washington zugleich adressiert hatte, für den Verfall der Sitten, des althergebrachten, der regressiven sozialen Sicherheiten, den Einbruch der Welt ins Dorf verantwortlich zu sein, richtete sich nun allein an die Adresse der Vereinigten Staaten und Israels. Der einstmalige Internationalismus versöhnt sich mit der nationalen Revolution. Was das für den Freund des Kommunismus bedeutet, ist klar. Erstens, wer Uncle Ho ein freundliches Angedenken behalten hat, geht auf keine Friedensdemo für den Milzbrandonkel Saddam. Zweitens, George Bush kann selbst bei schlechtestem Willen nicht halb so antikommunistisch sein wie der Subkommandante Marcos. Über 25 Jahre nach dem sogenannten Deutschen Herbst und 10 Jahre nach ihrer Auflösung bildet die Rote Armee-Fraktion noch keinen Gegenstand für die akademische Zeitgeschichte. Die Nutzanwendung des bewaffneten Kampfes für die Öffentlichkeit bleibt unvermindert aktuell. Während der Spiegel zum x-ten Male die Schlacht gegen die Linksradikalen schlagen zu müssen meint, diesmal, indem mehrere Artikel die Rote Armee-Fraktion zum ideologischen Pendant und organisatorischen Anhängsel von Al-Qaida und ihren Vorläufern erklären, scheinen andere auf einmal ganz andere Lehren zu ziehen. So jene Wochenzeitung, die anlässlich der Internierung von Taliban-Kämpfern in Guantanamo von Isolationsfolter sprach, und Ulrike Meinhof dafür posthum in den Zeugenstand berief. Was hingegen in der Bundesrepublik passierte, als wegen der Entführung eines früheren SS- und späteren Arbeitgeberfunktionärs der Staatsnotstand und die Volkstrauergemeinschaft ausgerufen wurde, ob tatsächlich in Stammheim, Bader, Enslin und Raspe dem Wunsch eines damaligen Ministerpräsidenten stündlich einige inhaftierte Terroristen als Geiseln zu erschießen, quasi vorauseilend nachkamen und das auch noch, will man den offiziellen Ermittlungen glauben, auf äußerst akrobatische Art, das interessiert auch heute, selbst zum Silberjubiläum, so recht niemanden. Und am allerwenigsten all jene Linke, die seither lieber als Grüne fungieren. Nichts brachte das Verhältnis der Deutschen zur Gewalt besser auf den Punkt als die absurde Debatte vor einigen Jahren, ob ihr Außenminister, der gerade erfolgreich den ersten Angriffskrieg seit 1945 eingefädelt hatte, wegen eines in der Jugend verhauenen Polizisten zurücktreten solle, oder ob eine Vergangenheit als Streetfighter, wenn sie nur glaubwürdig genug verraten wurde, als Lifestyle-Element in der eigenen Biografie durchaus seinen Platz haben darf. Im Gegensatz dazu muss eine geschichtliche Situation rekapituliert werden, in der der Aufstand ernst gemeint und die Reaktion des Staates demgemäß blutig war. Um genau dieses Verhältnis von Gewalt und Politik in Deutschland zu begreifen. Warum Politiker, deren Auftrag die Verwaltung der Staatsgewalt ist, unisono verkünden, Gewalt dürfe kein Mittel der Politik sein? Und warum aus genau dieser begriffslosen Abscheu vor der wie immer auch begründeten Gewalt, deren Zweck sie zugleich begrenzt, die Neigung zur sinnfernen und grenzenlosen Brutalität erwächst, die sich damals nicht umsonst gegen die Gefangenen, den bereits geschlagenen Gegner also richtete und heute am unmittelbarsten von der gewaltfreien Partei der Grünen repräsentiert wird, die frisch und fröhlich Belgrad bombardieren ließ, ohne den Krieg zu erklären. Und zugleich aus Friedensliebe Saddam Hussein wie die islamistischen Mörder in Palästina gewähren lassen möchte, deren Vernichtungswünsche wiederum den Deutschen allemal sympathischer sind als die USA, die kleinlich ihr Militär nur zur Verfolgung ihrer Interessen einsetzen. Wie sagte doch Wolfgang Port, hier wurde kein einziger König geköpft, dafür hat dieses Land zwei Weltkriege angezettelt. Kurz nach Beginn des Krieges trug eine etwa 15-jährige Schülerin ein Plakat mit der Aufschrift
»Wenn ich Bush mit Hitler vergleichen dürfte, würde ich es tun«
durch die Straßen Berlins. Weil ein Vergleich nur seinen Reiz hat, wenn er verboten ist, verkörpert ein als Hippie verkleidetes und mit Peace-Zeichen aus Theaterschminke beschmiertes blondhaariges Mädchen das deutsche Selbstbild besonders gut. Da die Deutschen immer meinen, sie würden verfolgt, wenn sie nur mal ihre Meinung sagten, tun sie so, als sei ihre Meinung verboten. Allein der Tabubruch, den die Äußerung der Meinung dann darstellt, adelt ihren Inhalt und macht ihn diskutabel. Dass hier noch etwas zu retten sei, ist eine Illusion. Schließlich ist die gekonnte Inszenierung der Schülerin so hermetisch und in sich logisch, dass hier von einem zumindest temporär geschlossenen Warnsystem gesprochen werden kann. Kein 60-Jähriger, keine 30-Jährige, kein Schwarzhaariger und keine Trotzkistin hätte dieses Schild tragen können, ohne irgendwie merkwürdig zu wirken. Nur die Selbstdarstellung als deutsche Unschuld macht den ebenso verdruckst formulierten wie ungeheuerlichen Vergleich glaubwürdig. Ohne austauschbar zu sein, formuliert diese Schülerin gerade deshalb, was alle meinen. Ein Fall für die Psychoanalyse, auf die Gesellschaftskritik spätestens zu sprechen kommt, wenn sie bemerkt, dass die Irrationalität der Zustände nicht mehr unmittelbar aus deren Rationalität zu erklären ist. Das gilt historisch für den Fortschritt der Kritik, so sie sich auf der Höhe der Zeit bewegt, wie insbesondere in Situationen, in denen die Wahrheit über die Gesellschaft eine Rückbesinnung auf Sigmund Freud erfordert. Grenzfälle, in denen Subjektkonstitution und Gesellschaft einander entweder noch nicht oder nicht mehr entsprechen, oder aber sich in einem meist kollektiven Ausbruch auf so unheimliche Weise anähneln, dass vom Subjekt im eigentlichen Sinne, aber auch von Gesellschaft praktisch nicht mehr gesprochen werden kann. Und aus der Perspektive der Kritik auch nicht werden darf, will sie sich nicht zum Bestandteil der gesellschaftlichen Verleugnung machen lassen, die mit solchen Situationen einhergeht. Ein solcher Grenzfall scheint einmal mehr erreicht zu sein. Mit dem Anti-Amerikanismus hat das je individuell ausgeprägte Ressentiment erneut einen gemeinsamen Fokus gefunden, der in der neuesten Friedensbewegung als kollektive Psychose ausagiert wurde. die nach dem Ende des Baath-Regimes einsetzende grenzenlose Enttäuschung, dass das große Blutvergießen ausblieb, spricht von der großen Kränkung, ob der Nichterfüllung eines Wunsches, der im Bewusstsein der Friedensbewegten den Charakter einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung angenommen hatte. So bei der Pressesprecherin der Internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg, Ute Watermann.
Wir haben für den Krieg und die folgenden 3 Monate 250.000 Tote prognostiziert. Dazu stehen wir auch jetzt,
sagte sie der Tageszeitung Taz eine Woche nach der Befreiung Bagdads am 17. April. Dass sich das Horrorszenario nicht bewahrheitet hat, ist für den Panikprofi nicht etwa ein Grund zur Erleichterung. Nein.
Ich sage noch einmal, wir wissen nicht, wie viele noch sterben werden.
Das wiederholt sie gebetsmühlenartig, ohne zu merken, dass man sie der Nekrophilie bezichtigen könnte. Die Internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg gelangten in den 80er Jahren in Deutschland zu einiger Bedeutung. Das Plakat
»Die Überlebenden werden die Toten beneiden«,
auf dem ein in Hiroshima verbranntes Kind abgebildet war, gehört zum widerwärtigsten, was Friedensfreunde im 20. Jahrhundert verbrochen haben. Dass sich an der Freude am Untergang nichts geändert hat, beweist die Friedensärztin, die noch kurz vor dem Krieg in Bagdad war, um die Aufhebung der Sanktionen zu fordern. Selbstverständlich ohne Regimewechsel. Solche Humanisten legen mehr Wert auf die medizinisch korrekte Behandlung von Folteropfern als auf ein Ende der Folter. Was heute deutsches Allgemeingut ist, die Konsequenzen aus der Vergangenheit gezogen zu haben und alle Welt damit zu belästigen, hat seinen Anfang in jenen unseligen 80er Jahren, als das Verhältnis zwischen Deckerinnerungen an den Bombenkrieg und Untergangswünschen zum ersten Mal einen kollektiv rationalisierten Ausdruck fand. Zwar bestand das Angebot der Friedensbewegungen nach 1945 immer in der Fortschreibung des deutschen Opferwahns, schon die Ostermarschbewegung zu Beginn der 60er Jahre erinnerte mit Ulrike Meinhof an Dresden und Hiroshima, aber der Moment, in dem die Ideologie zur materiellen Gewalt wurde, erforderte eine bestimmte Bewusstseinslage, die im Wirtschaftswunderland nicht greifen konnte. Nur wer sich sowieso schon als Opfer begreift und seine Innenwelt so unerträglich findet, dass er wünscht, die Außenwelt möge genauso aussehen, kann der Deckerinnerung an den Bombenkrieg und der Schmach vom 8. Mai 1945, die eigentlich gemeint ist, jene Bedeutung abgewinnen, die die Schülerin so allgemeingültig wie unverwechselbar formulierte. In den 60er Jahren war die kollektive Erinnerung noch zu gegenwärtig und zu wenig sortiert, um so dreist und ungebrochen sich zu äußern. Erst 20 Jahre später sollte der Punkt erreicht sein, an dem eine pazifistische Bewegung zugleich mit der Legitimität aller Kriege den gegen Nazi-Deutschland in Frage stellen konnte. Die Friedensschülerin, die im Gegensatz zu Martin Walser jung genug ist, um an die Vergangenheit erinnern zu dürfen, und die Friedensärztin, die erwachsen genug ist, um dem kollektiven Wunsch nach Leichenbergen den wissenschaftlich rationalisierten Anstrich zu geben, lassen, indem sie zwei Aspekte der kollektiven Wahnbildung repräsentieren, auf einen bestimmten gesellschaftlichen Seelenzustand schließen, der sich durch die kollektive Leugnung der Wirklichkeit, die Entwirklichung der Geschichte und die wahnhafte Angst auszeichnet, die Bomben würden einem demnächst selbst auf den Kopf fallen. Scheinbar wiederholt sich in der Friedensschülerin das deutsche Bombentrauma in den Nachgeborenen und aus der Friedensärztin spricht der apokalyptische Wunsch, die äußeren Verhältnisse sollten sich dem innerpsychischen Kriegsschauplatz angleichen. Diese Symptomatik entspricht der zurzeit am häufigsten diagnostizierten psychischen Krankheit, einem Syndrom, das Borderline genannt wird. Eine Art permanenter Hysterie, ein nicht enden wollender Spannungszustand, der weder Glück noch Unglück kennt. Hatte es die freudsche Psychoanalyse noch mit dem gekränkten Bourgeois zu tun, beziehungsweise mit dessen ebenso unglücklicher Gattin, deren ich noch in der Lage war, die Kränkung zu empfinden, ist der Borderliner von heute ein nur noch scheinbar narzisstischer Typus, der die innere Leere durch eine Fülle von Spaltungen zu kompensieren sucht. Die Grenzüberschreitungen des Borderliners, dessen Differenzierungsvermögen nur Gut und Böse kennt und dessen gefühlsmäßiges Spektrum ebenfalls nur zwischen Ekstase und Depression schwankt, korrespondieren mit der im Wortsinne wahnsinnigen Angst, selbst zum Objekt einer Grenzüberschreitung zu werden. Schließlich weiß man, mit welcher Verachtung man selbst dem Objekt gegenübertritt. Statt des Wiedererkennens im Anderen, das nur stattfinden kann, wenn man zunächst die Unterschiede wahrgenommen hat, wird der Andere zum Inventar des eigenen Innenlebens degradiert. In dem Maße, wie das Subjekt gar nicht mehr neurotisch sein kann, weil ihm das leidensfähige Ich abhanden kommt, entwickelt es jene Eigenschaften, die sowohl dem erfolgreichen Selbstvermarkter wie dem Straßengangster, dem am Scheitern respektive verrückt oder reich gewordenen, eignen. Dazu gehört die Fähigkeit, seine Auffassung den Bedingungen enorm schnell anzupassen, was zur Einschränkung des Differenzierungsvermögens entscheidend beiträgt. Entscheidungen müssen schnell, quasi instinktiv getroffen werden. So ist es für den Straßendealer überlebenswichtig, erkennen zu können, wer Bulle und wer Kunde ist. Als Freelancer dreier Werbeagenturen sollte man jederzeit wissen, wann es Zeit ist, ein sinkendes Schiff zu verlassen. Jede Herausforderung muss als existenziell begriffen und mit allen verfügbaren Kräften angegangen werden. Will man in der Konkurrenz nicht scheitern, ist diese Eigenschaft notwendig und trägt zugleich zur Verschärfung der Konkurrenz bei. Jemanden zu erschießen, weil er einem die Vorfahrt genommen hat, ist nur der verrückte Ausdruck dieses Wahns. Die gesellschaftlich anerkannte Variante ist der Superstar-Contest im Fernsehen, in dem keiner der Kandidaten eine Runde weiterkommt, der nicht glaubhaft vermitteln kann, dass er aber auch wirklich alles zu geben bereit ist. Der geringste Verdacht nur, ein Kandidat würde die Sache als Spiel nehmen oder gar professionell sein, also nicht authentisch, führt zum sofortigen Rauswurf. So siegte der farbloseste, langweiligste, unprätentiöseste Kandidat quasi automatisch wie von selbst. So ist die Selbstdarstellung als authentisches deutsches Blumenkind unbewusst die Verkörperung des volksgemeinschaftlichen Bedürfnisses. Ein Bedürfnis nach Kalkulierbarkeit der Situation, sowohl im Sinne einer Übersichtlichkeit wie einem unmittelbaren Nutzen, sowie das Vermeiden von Überraschungen wie Anforderungen, die von außen gestellt werden, machen den Borderliner zum Manipulator, wie die Friedensärztin, die eher Hunderttausenden den Tod wünscht, als ihre Prognose nach unten zu korrigieren oder gar einzugestehen, sie könne sich geirrt haben. Ursprünglich an der Grenze zwischen Neurose und Psychose und an der zwischen Schizophrenie und Depression angesiedelt, ist das Borderline-Syndrom als individuelles Krankheitsbild kein geschlossenes. Phasen psychotischer Verwirrung gehen einher mit Zwangshandlungen, und eben weil Ich-Grenzen im Borderline-Universum gar nicht existieren, müssen starre Regeln und Konventionen aufrechterhalten werden, die kompensieren sollen, was innerpsychisch fehlt. Wilhelm Reich war es, der 1933 in Charakteranalyse dieser noch orthodox psychoanalytischen Studie die Symptomatik, die später als Borderline-Syndrom firmierte, erstmals ins Vokabular der Psychoanalyse einführte. den Neurotiker noch Leidensdruck quält, weil er nicht versteht, was er tut und warum er es tut, ihm seine Macken peinlich sind oder er an der erhofften Partizipation am möglichen irdischen Glück von ihnen gehindert wird, wo der Psychotiker Kraft, Willen und Wahn dem Realitätsprinzip ein Schnippchen zu schlagen versucht, da sehnt sich der Borderliner gleichzeitig nach selbsteingrenzender Zwanghaftigkeit und psychotischer Entgrenzung. Vor allem aber treibt ihn eine Angst, die sich nicht konkretisieren lässt, von einem Objekt zum anderen springt und wie die Leere ein umfassendes Gefühl darstellt. Die Nöte sexueller Orientierung sind ihm fremd, denn so wie die Angst ist die Sexualität ungerichtet, findet kein Objekt. Die Unfähigkeit der unbewussten Ich-Anteile allein zur Fokussierung aufs Objekt ist nicht nur Folge nicht erfolgreich ausgestandener frühkindlicher Konflikte, deren Ursache die klinische Psychoanalyse in der Unfähigkeit der Eltern sieht, sich dem Kind als Sozialisationsinstanzen zu präsentieren. War Sozialisation einstmals eine konkrete Auseinandersetzung mit den Personen der unmittelbaren Umgebung, an deren Ende das Kind ein Selbstbild erlangte, sowie ein Ich und ein Ich-Ideal herausbilden konnte, hat diese Auseinandersetzung heute den Charakter einer unvermittelten, abstrakt gesellschaftlichen Don Quixoterie angenommen, deren Merkmal neben ihrer Aussichtslosigkeit auch ihre Unendlichkeit ist. Ein Ausdruck davon ist der stets präsente Jugendwahn. Die daraus entstehende innere Notwendigkeit der Spaltung in gute und böse Objekte und deren strikte Trennung voneinander, die sich in der Unfähigkeit widerspiegelt, sich selbst oder andere realistisch jenseits von Idealisierung und Verteufelung wahrzunehmen, ist es, was vom Differenzierungsvermögen übrig bleibt. Als gesellschaftliches Phänomen ist das Borderline-Syndrom im Aggregatzustand der Spannung ein Unterstrom, der nicht zum Ausbruch kommt. Er macht sich ab und an in der Zustimmung zu diesem oder jenem Tabubruch Luft. In Phasen jedoch, in denen dieser Unterstrom im kollektiven Agieren freigesetzt wird, kommt es zu psychotischen Episoden, wie sie während des Irakkriegs zu beobachten waren. Wahnhaft daran ist nicht nur die Verzerrung der Wirklichkeit, wahnsinnig ist vor allem die Austauschbarkeit und Beliebigkeit der Phraseologie, ihre Zusammenhanglosigkeit. Obschon es sowieso unlogisch ist, sich mit den Irakern zu identifizieren, wenn man glaubt, dass Bush gleich Hitler ist, so offenbart sich hier, dass man sich als Opfer Hitlers fühlt. Die Identifikation geschieht nicht über den Führer, sondern über die Masse, der man sich verbunden fühlt, dem Volk. Und dass von den Verbrechen Saddam Husseins gar nicht erst die Rede ist, zeigt zugleich die Bereitschaft an, aufgrund dieser Verbundenheit Saddam als den Führer dieses Volkes zu akzeptieren. Zugleich aber wird dem geliebten Volk die Zuneigung entzogen, wenn dieses seinem Führer die Zuneigung entzieht, und deshalb aufhört, Volk im Sinne dieser Projektion zu sein. Es gibt wohl eben doch kein Volk ohne Führer. Wie die öffentlich zur Schau getragene Abneigung gegen die Freudenfeiern von Bagdad am 9. April, dem Tag der Befreiung, zeigt. Das Hauptproblem der deutschen Medien wurde von der ostdeutschen Nationalzeitung namens Neues Deutschland einen Tag später auf den Punkt gebracht.
Bagdad versinkt im Chaos.
Der Bush-Hitler-Vergleich hinkt also an jeder Ecke, er ist nicht einmal von seinen Apologeten ernst gemeint, außer vielleicht bei Hertha Däubler-Gmelin. Lediglich als Versuch einer Rationalisierung, um dem Friedenskampf antifaschistische Pseudolegitimität zu verschaffen, von dem man weiß und wünscht, dass er das Gegenteil zur Folge haben wird, lässt sich sein Sinn verstehen. Als Verleugnung des volksgemeinschaftlichen Bedürfnisses. Dies geschieht selbstverständlich nicht, weil man nicht als Antisemit oder Nazi gelten wollen würde, sondern schlicht, weil das Gemeinschaftsbedürfnis der entfalteten Konkurrenz im Wege steht. Aus dieser Spaltung durch das Realitätsprinzip ergibt sich die Notwendigkeit, die Strippenzieher der bösen Welt zu suchen und zu finden, weil das Bedürfnis nach Gemeinschaft, in der jeder des anderen Feind ist, als das einzig Authentische empfunden wird, das man auch unter Bedingungen schärfster Reflexion nicht aufzugeben bereit ist. Die merkwürdige Wiederkehr einer gesellschaftlichen Feinderklärung, die unmittelbar an die deutsche Befindlichkeit kurz nach dem 8. Mai 1945 anzuknüpfen scheint, in der die Niederlage noch frisch war und die Deutschen die Alliierten hassten, ist allerdings mehr als die Umkehr einer Reaktionsbildung. Als die Deutschen widerwillig realisieren mussten, dass sie die Besatzer nicht so schnell los würden, wurde aus dem Hass eine Hassliebe, ein Gemisch aus der stillen Bewunderung für die Sieger und der demonstrativ äußerlichen Übernahme von deren Lebensweise. Das gilt für Ost und West. War aber der Russe in der DDR seit seiner Anwesenheit immer der Besatzer und deswegen eine Reaktionsbildung nur rudimentär notwendig, wurde der Ami im Westen zum ambivalenten Symbol und zugleich mit dem Wohlstand wie mit der Grenze der eigenen Freiheit in Verbindung gebracht. Als diese Grenze gemeinsam mit der DDR 1989 fiel, wusste man damit noch nichts anzufangen, weil das neue Deutschland regierungsoffiziell an der Westbindung festhielt. Mit der Mutation zur Berliner Republik wurde sie Stück für Stück demontiert. Direkt nach dem Machtantritt von Rot-Grün begann die Verdinglichung der Nazi-Verbrechen zur Menschenrechtsware, als einem weiteren deutschen Exportschlager. Aber erst als regierungsoffiziell die Westbindung für beendet erklärt wurde, unmittelbar nach dem 11. September 2001, konnte die kollektive Reaktionsbildung der BRD-Jahre zurückgenommen werden. Die Entladung anlässlich des Irakkrieges zeigt an, welches Ausmaß von Energie zurückgehalten und aufgewandt werden musste, um die Kontrolle zu behalten. Das Bedürfnis nach Kontrollverlust, der relativ risikoarm nur kollektiv im Mob zu haben ist, korrespondiert mit dem Kontrollbedürfnis, welches die Welt in überschaubare Flecken aufgeteilt sehen will, der völkischen Sehnsucht nach Blut und Boden. Der universelle moralische Antikapitalismus dient dabei ebenso der Rationalisierung wie die antifaschistische Pseudolegitimität. Gleich ist ihnen die überall verstandene moralische Schaumsprache der Empörung, mit der sich das Gefühl von Unverstandensein und Ohnmacht halluziniert wird. Dass der antiamerikanische Hass so deutlich historische Züge trägt, ist ein Beweis für die Hartnäckigkeit des Ressentiments und seine Antigeschichtlichkeit. Diese Paradoxie verweist darauf, dass das Ressentiment historisch und gegenwärtig zugleich ist, weil das eigene Erleben der Gegenwart, in der man nicht Herr im eigenen Hause ist, mit der Unfähigkeit zusammenfällt, auf die Erfahrung zu reflektieren, nicht Subjekt der eigenen Geschichte zu sein. Der Wahn hingegen kennt keine Zeit, er ist im Wortsinne anachronistisch. Das psychotische Individuum bringt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durcheinander. Zeit aber existiert noch, eben weil sie im Willensakt negiert wird. Der Psychotiker ist jemand, der Uhren zerstört, der in der Manie zum schöpferischen, zum revolutionären Akt noch fähig ist. Das Borderline-Subjekt hingegen kennt die Gegenwart ausschließlich als permanenten Ausnahmezustand. Sein Zeitgefühl ist neurotisch darauf fixiert, es darf schließlich nichts verpassen. Vergangenheit und Zukunft sind Leerstellen, die ausschließlich in den psychotischen Episoden Bedeutung erlangen, allerdings in verdinglichter Form, die das Sein im Hier und Jetzt begründen helfen soll, nicht als Chronik. Für den Borderliner wird die Vergangenheit tatsächlich zur Erzählung, indem er sie von der Wirklichkeit abspaltet. Dafür braucht er keinen Poststrukturalismus. Vielmehr ist die postmoderne Ideologie selbst Teil der Symptomatik der Grenzsituation der Gesellschaft. Und so kann es sein, dass die Friedensschülerin sich die Haare abgeschnitten hat und von ihrer jüngsten Vergangenheit nichts mehr wissen will, während die Friedensärztin auch noch in 3 Monaten, völlig unbeeindruckt von der Wirklichkeit, auf die Erfüllung ihrer Prophezeiung warten und erst dann Ruhe geben wird, wenn sie sich bewahrheitet hat. Trotzdem besteht zwischen beiden immer noch die gleiche Seelenverwandtschaft. Nicht umsonst fiel der klinischen Psychoanalyse ausgerechnet Anfang der 80er Jahre auf, dass das Borderline-Syndrom
vielleicht das Leiden unserer Tage ist,
wie die Psychologin Christa Rode-Daxa meint. Im 1982 geschriebenen Vorwort zur 2. Auflage ihres zum Standardwerk avancierten Buches
»Das Borderline-Syndrom«
entdeckt sie, dass die
kollektiven Spaltungs-, Projektions- und Verleugnungsmechanismen und auch die kollektive Angst eine fatale Parallele mit dem Phänomen, das in diesem Buch in individualpsychologischen Kategorien als Borderline-Syndrom beschrieben wird,
aufweise. Sie schreibt dies vor dem Hintergrund der damaligen Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss, die jene Phase deutscher Selbstfindung einleitete, die in der Wiedervereinigung gipfelte. Schon damals besaß
der Borderline-Boom auch so etwas wie einen gesellschaftlichen Symptomcharakter. Für mich war es aber auch kein Zufall,
berichtet sie,
wenn am Ende der Jahrestagung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft
1981
sich ein Teilnehmer aus dem Publikum zu Wort meldete und mit Betroffenheit und Angst bekannte, dass er sich in meiner Beschreibung von Borderline-Träumen selbst an der Stelle wiedergefunden habe, an der von der archaischen Aggression und dem Leben am Rand der Weltuntergangskatastrophe die Rede war. Ich glaube, dass er für viele sprach, in einer ähnlichen Stellvertretungsfunktion, wie sie Borderline-Patienten ganz allgemein heute in unserer Gesellschaft besitzen.
Die Annahme, die am Borderline-Syndrom leidenden Einzelnen erfüllten eine gesellschaftliche Stellvertretungsfunktion, bewahrheitet sich nicht nur darin, dass Rode-Daxa die allgemeine Katastrophensehnsucht affirmiert, anstatt sie zum Gegenstand der Analyse zu machen. Aus der Relektüre ergibt sich, dass in den 80er Jahren das gesellschaftliche Symptom noch am einzelnen Kranken festgemacht werden konnte, wobei die Grenze zwischen gesellschaftlichem und individuellem Wahn schon im wahrsten Sinne des Wortes fließend war. In der Zwischenzeit muss das Borderline-Syndrom weniger als das Leiden, denn als der Zustand unserer Tage gelten. Es ist nicht länger
ein sonst gemiedener Teil des Lebensgefühls des modernen Menschen.
Es ist der bestimmende geworden. Der klinischen Psychoanalyse ist der Blick auf diesen Prozess aber verstellt durch das Festhalten an der Binarität von Psychose und Neurose, die jedoch in dieser klaren Abgrenzung in der Klinik kaum noch auftreten. Hier wird entgegen eigener Erkenntnismöglichkeit an einem System festgehalten, das zumindest noch Linderung, wenn schon nicht Heilung verspricht. Diese durchaus sympathische Verdrängungsleistung trägt zum einen der Tatsache Rechnung, dass die Psychoanalyse als Klinik an die Existenz der bürgerlichen Gesellschaft und das auf das Leiden an ihr reflektierende Subjekt gebunden ist. Zum anderen aber wird gegen die Tendenz der nachbürgerlichen Gesellschaft am Individuum und dessen potenzieller Möglichkeit, wenn schon nicht Herr im eigenen Hause, so doch wenigstens Subjekt der eigenen Geschichte werden zu können, störrisch festgehalten. Das Borderline-Syndrom beschreibt ein gleichermaßen postneurotisches wie postpsychotisches Subjekt, bei dem die Wahnbildung unmittelbar gesellschaftlichen Charakter trägt. Zum Wahn gehört jedoch sein Ursprung aus dem individuellen Unbewussten, seine Vereinzelung. Er wird von außen wahrgenommen und nicht von innen. Insofern ist zwar schon die Begriffsbildung kollektiver Wahn fragwürdig, denn ein allgemein gewordener Wahn wäre keiner, weil es kein Außen gäbe. Der Begriff beschreibt aber genau den paradoxen Zustand. Gegen die Unfähigkeit zu leiden, die sich im Borderline-Syndrom manifestiert, am Subjekt und damit an der Möglichkeit von Veränderung festzuhalten, hat daher selbst den Charakter einer Zwangsneurose, weil die Wirklichkeit dieses Festhalten fortwährend dementiert. Deswegen weist sich die neueste Friedensbewegung, anders als ihre Vorgängerinnen, gänzlich auf der Seite des Bestehenden. Sie ist dessen Symptom. Frühere Bewegungen mussten noch auf allgemeine Phrasen von Vernunft und Menschlichkeit Bezug nehmen, also noch irgendwie die Vermittlung zum Allgemeinen bewerkstelligen, weil sie als wenn auch große Minderheiten agierten. Dieser Vermittlungsakt ist nun weggefallen. Aus dem ohnehin schon ambivalenten Bezug auf Vernunft und Menschlichkeit ist deren Verteufelung geworden und alles, was auch nur im Entferntesten ans Potenzial des Individuums erinnert, muss bekämpft werden. Die Selbstherrlichkeit eines George W. Bush wird von den Friedensbewegten deswegen nicht zu Unrecht als ein Gegenprinzip verstanden, behauptet sie doch die Fähigkeit des Subjekts, Geschichte machen zu können, obwohl jeder weiß, dass dies unter gegebenen Bedingungen eine Lüge ist. Dass ein Texaner gerade in seiner noch der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Natur geschuldeten Beschränktheit zum letzten Weltbürger mutierte, als er beschloss, das 1989 verkündete Ende der Geschichte zu dementieren, ließ jene zum Gegenschlag ausholen, die sich schon freuten, der Geschichte entkommen zu sein. Endlich sollte Ruhe herrschen, jene Totenruhe, die den deutschen Frieden ebenso ausmacht wie den deutschen Krieg. Stattdessen hat Bush die eingestaubten, aber immer noch sehr wirksamen Waffen der instrumentellen Vernunft wieder hervorgeholt und will den Zustand der Welt nicht auf sich beruhen lassen. Dem Borderline-Subjekt ist jede Veränderung, die es nicht ignorieren kann, ein Graus, weil sie das prekäre Gleichgewicht der Ambivalenzen durcheinander bringt. Dass Bush die Mühen des Subjektstatus geradezu feiert, nährt den Verdacht, dass, wenn die Geschichte nicht zum Ende kommt, auch ein Zustand hergestellt werden könnte, in dem das volksgemeinschaftliche Bedürfnis nach Verfolgung geächtet wäre. Und das bedeutete, zurückgeworfen zu sein auf die innere Leere, auf das eigene Unglück, auf jene Defizite, die man so gern am anderen entdeckt, auf den ganzen Horror, dem mit der Borderline-Symptomatik begegnet wird. Nicht zuletzt aber verkörpert Bush den möglichen Erfolg, dessen Vermeidung und Boykott ein wesentliches Moment der passiv-aggressiven Position ist, von der aus das Borderline-Subjekt agiert. Um seine Symptome pflegen zu können, braucht es das Scheitern und die Niederlage. Denn für seinen Erfolg könnte es nur sich selbst verantwortlich machen. Für den Misserfolg hingegen alle und alles. Schließlich ist das Borderline-Syndrom die Ausstattung des Massensubjekts, das sich vor Einsamkeit und Einzigartigkeit fürchtet, erfährt es sich selbst doch über das Bewusstsein von Ähnlichkeit und nicht von Differenz. Die Konfrontation mit ausgeprägten Persönlichkeiten, die mehr sind als Abziehbilder des eigenen Selbst, aktualisiert diese Furcht, die projektiv in Hass umgewandelt wird. Condoleezza Rice ist neben Bush das Objekt dieses Hasses. Gerade weil sie sich als schwarze Frau, die als Kind den rassistischen Terror in Birmingham, Alabama erlebte, gegen das Einkapseln des Traumas zur Rechtfertigung der These, dass die anderen schuld am eigenen Misserfolg sind, entschieden hat. Wahlweise wird ihr die Weiblichkeit abgesprochen, obwohl doch Ungeschlechtlichkeit die Sehnsucht des nach totaler Identität strebenden Borderline-Subjekts ist, oder aber Verrat vorgeworfen. Verrat am schwarzen Kollektiv, Verrat an der eigenen Geschichte, weil sie anstelle der Partikularen die universelle Konsequenz zog. Während Bush für die erfolgreiche Auseinandersetzung mit der Natur steht, verkörpert Rice die ebenso erfolgreiche Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Was von der neuesten Friedensbewegung übrig bleibt, ist das sehr reale Gefühl der Niederlage, die nicht anders denn als Kränkung verarbeitet werden kann. Und der daraus resultierende Wunsch nach Regression als Schutz vor der Welt. Das ist jedoch kein Grund zur Schadenfreude, sondern zu schlimmsten Befürchtungen. Dagegen die Spuren von individuellem Leid im nachbürgerlichen Subjekt hervorzuheben und gegen ihre Vergemeinschaftung zu verteidigen, in der Hoffnung, es möge in der Konfrontation die Möglichkeit seiner Freiheit anerkennen, wie es große Teile der irakischen Bevölkerung nach 30 Jahren Terrorherrschaft konnten. Darin liegt die gegenwärtige Gemeinsamkeit der Gesellschaftskritik mit der derzeitigen US-Administration. Dies waren 2 Stunden Sachzwang FM, einigermaßen anstrengend, wie ich hoffe. Heute viel Beiträge unter dem zusammenfassenden Artikel Ressentiment und Fortschritt. Oder vielleicht besser Ressentiment versus Fortschritt. Einmal mehr ging es heute darum, vermeintlich Linkes von Fortschrittlichem zu scheiden. Als erstes hörten wir dabei einen Vortrag von Joachim Bruhn mit dem Titel
Zum Begriff des Kommunismus nach dem 11. September.
Als zweites einen längeren Aufsatz von Uli Krug mit dem Titel
Anti-Imperialismus und Anti-Amerikanismus. Warum der Vietcong nichts für die deutsche Friedensbewegung kann.
Als drittes eine kurze Glosse von einer antinationalen Gruppe aus Bremen, betitelt
Von Stammheim nach Guantanamo Bay. Krieg der Guerilla, Friede dem Dschihad.
Es ging dort um die Sicht von Gewalt und Politik in Deutschland. Schließlich hörten wir als letztes einen Artikel von Tjaak Kunstreich, der sich mit der psychologischen Konstitution dieser Friedensbewegten auseinandersetzte.
Grenzfälle. Die neue Friedensbewegung als kollektive Psychose.
Diesen hörten wir zum Schluss und da kam ja dann heraus, dass es alles Borderline-Fälle sind oder ein einziger kollektiver Borderline-Fall. Sachzwang FM verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.